Hast du gewusst, dass Pep Guardiola der erste Trainer war, der Jerome Boateng damals bei den Bayern erklärt hat, wie man in der seitlichen Stellung das 1 gegen 1 als Innenverteidiger spielt bzw. richtig verteidigt? Wir sprechen heute über das Thema Individualisierung, I wie Individualisierung, und damit herzlich willkommen zum Spieltrieb-Podcast.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Und bevor wir inhaltlich einsteigen, einmal kurz eine Vorstellung von uns, also von Sakko und mir bzw. Advance Football. Unser Job, deine Arbeit als Trainer einfacher und abwechslungsreicher zu gestalten. Denn wir wissen selber aus Erfahrung, wie es ist, immer auf der Suche zu sein nach neuen Inhalten und auch Hilfestellungen fürs Trainersein. Und deshalb haben wir vor, ja, mittlerweile sind es 7 Jahren Advance Football gegründet und haben da unter anderem eine Videoplattform, die dir Übungen nicht nur zeigt, sondern auch die Coaching-Punkte dazu vermittelt, einen Blog und einen Podcast, in dem wir wöchentlich neue und relevante Themen für dich im Kinder- und Jugendfußball besprechen und mittlerweile auch einen Shop, in dem du abwechslungsreiche und einzigartige Trainerhilfen findest. Schau da gerne auch mal rein. Und mir gegenüber sitzt, wie schon gesagt, der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Servus Josh.
Wir beide sind ja die Gründer von Advance Football und wir sprechen jede Woche hier über unterschiedlichste Themen und wie es der Titel, der Folgentitel schon sagt, I wie Individualisierung, ein spannendes und immer mal wieder aufploppendes Thema. Bevor du deine erste Ausführung machen kannst, Sakko, würde ich einmal kurz reingehen in das Thema Individualisierung und würde es gern vorstellen, beziehungsweise auch erklären, warum es auch eine gewisse Relevanz hat für den Kinder- und Jugendfußball. Denn in einer perfekten Fußballwelt schaffen wir es ja irgendwie, jeden Spieler bei uns in der Mannschaft abzuholen. Ja, also egal, ob das jetzt Nummer 20 vom Leistungsniveau ist oder Nummer 1 vom Leistungsniveau, unser Training bietet irgendwie für jeden was. Und das wollen wir ja meistens da machen, wo sich unser Spieler oder unsere Spielerin gerade auf der fußballerischen Könnensreise befindet. Das ist aber natürlich wahnsinnig schwierig irgendwie zu leisten, wenn man das irgendwie alleine, was ja normal ist, als Breitensporttrainer oder auch mal zu zweit ist, wenn man das mit 20 F-Jugendlichen auf dem Trainingsplatz einmal die Woche oder manchmal sogar zweimal die Woche so das irgendwie umzusetzen. Und trotzdem wollen wir es natürlich irgendwie allen recht machen und immer nur dann ins freie Feld rein zu coachen und sagen, halt stopp, jetzt bleibt ihr alle mal stehen und ich coache irgendwie in die Masse rein, in leere Kinderaugen, das ist auch irgendwie, nutzt sich das ab. Und hier kommt eben das Thema Individualisierung ins Spiel, denn Individualisierung bedeutet sowas wie in etwa in jedem Menschen Spieler auf dem Platz oder im Training auch ein Stück weit gerecht zu werden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem, Sakko, hast du eine Story aus deiner Hoffenheim-Zeit mitgebracht. Ich schmeiß mal ein paar Schlagworte rein. Footbonaut, ja, also die Maschine, wo es immer mal wieder eine Dokumentation drüber gibt. Aber auch ein weiteres Schlagwort, Tom Bischoff, mit dem du damals in der U9, U10, U11 zusammengearbeitet hast, der jetzt zu den Bayern gewechselt ist. Auch darüber sprechen wir so ein bisschen, was denn Individualisierung selbst für so ein Top-Talent in frühen Kinderjahren sozusagen bedeutet oder auch nicht bedeutet hat. Lass uns mal reinstarten. Sakko, deine grundsätzlichen Gedanken zum Thema Individualisierung bzw. Individualtraining. Hol uns doch da mal ab.
Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie der entscheidende Unterschied, den du beschreibst mit Individualisierung und Individualtraining, was häufig synonym verwendet wird, aber das Gleiche meinen kann, aber nicht muss. Individualtraining ist ja einfach nur ein Zahlenverhältnis. Ich mit einem Spieler alleine oder einer Spielerin, das ist Individualtraining. Ich gehe auf einen Spieler individuell ein, zum Beispiel im Einzeltraining oder auch im Mannschaftstraining. Das ist dann wiederum Individualisierung. Bedeutet, ich setze meinen Fokus auf einen einzelnen Spieler, das ist dann eine Individualisierung. Das muss eben nicht im Individualtraining sein, wo ich nur über das Zahlenverhältnis komme. Und wir haben, und jetzt, wenn, also, ja, ihr habt nicht das beste Gedächtnis, und da muss ich jetzt einige Jahre zurück, weil Advance Football gibt es jetzt fast seit 8 Jahren, Und meine Hoffenheimer Zeit war ja davor. Heißt, wir reden hier über was, das knapp 10 Jahre her ist. Was ganz interessant ist, finde ich, weil sich stellenweise bei vielen Clubs gar nicht so viel getan hat in den 10 Jahren, zu dem, was wir auch damals schon geleistet haben. Heißt, wir sehen es heute ja in unseren Beratungsprojekten dann immer noch sehr ähnlich. Ich glaube, was gemacht wurde, ist, du hast mehr Personal. Also Vereine stellen sowas wie Individualtrainer an. Vor allem, glaube ich, kam der Trend so ein bisschen im Bereich des Übergangs, also U17, 19, 21, 23 Profis, dass da Trainer für die individuelle Begleitung der Spieler verantwortlich sind. Und das waren dann oder sind häufig ja so klassisch dann irgendwelche Ex-Profis, bei denen man meint, dass die dann wissen, auf was es da ankommt, was ich für einen zu einfachen Gedankengang finde. Also das sollten ja Personen sein, die fachlich sehr gut ausgebildet sind, also entweder psychologisch oder auf jeden Fall psychologisch und dann aber auch auf dem Platz, wenn die mit den Kids auf dem Platz arbeiten, weil sonst hast du einfach nur jemanden, der selber seinen Weg durchlaufen hat und für ihn ja natürlich die einzige Wahrheit sein eigener Weg und seine Erfahrung ist. Und wenn du da jemanden hinstellst, der irgendwas schwadroniert von, du musst halt hart arbeiten und dich durchbeißen und der trifft auf einen sensiblen Jungen, der genau das nicht braucht, sondern eine andere Art von Zuspruch, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und das finde ich so ein bisschen fahrlässig, wie Vereine damit umgehen, dass da wenig drauf geachtet wird, also was das für Personen sind und ob sie zu jedem passen, sondern hey, ja, wir haben doch einen Jobpsychologen, der kümmert sich um das und wir haben da halt einen, der schon mal Profi war und der weiß, auf was es ankommt und der Profi ist dann 36 und soll sich erinnern, was vor 20 Jahren bei ihm wichtig war, das funktioniert ja schon mal nicht. Ich schweife ab, darum ging es nämlich gar nicht, sondern für mich war nur die Entwicklung irgendwie entscheidend. Es ist interessant zu beobachten, was da für Mechanismen mittlerweile entstanden sind, so im Bereich Individualisierung. Ich glaube, Tom Bischoff ist so ein interessanter Fall, der auch für Breitensporttrainer relevant ist. Ich bin leider nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, ich habe den Jungen dahin gebracht, wo er heute ist, mit meiner Arbeit als Co-Trainer im Bereich U9 bis U12 für ihn, sondern ich habe halt irgendwas damals gemacht und wir waren zufällig zeitgleich irgendwie in ähnlichen Teams dann beschäftigt. Also das mal, um das vielleicht auch einzuordnen, was ich als meine Rolle in diesem ganzen System dann verstehe. Aber um was es mir geht, ist, Tom Bischoff, wie auch andere Spieler, hat immer einen Jahrgang höher gespielt. 2005er Jahrgang bei den 2004ern. Und das ist ja auch was, das wir immer wieder im Breitensport als Frage gestellt bekommen. Also ich habe jetzt hier einen sehr guten Spieler, schieben wir den in der Mannschaft hoch oder nicht? Also sollte der beste E-Jugendspieler quasi in der D-Jugend spielen? Und da ist der grundsätzliche Gedanke im besten Fall ja auch ein Individualisierungsgedanke. Bedeutet, was ist das Umfeld, das für den Spieler am leistungsförderndsten ist? Die Antwort ist nicht immer klar. Und die Antwort ist nicht immer das eine oder das andere. Weil wir feststellen, die Diskussion hatten wir auch schon damals häufiger, zu sagen, ist das für so einen Top-Spieler in seinem Jahrgang besser, wenn er 100 Tore diese Saison schießt? Also ein bisschen vielleicht unterfordert ist? Oder ist es besser für ihn, ihn hochzuschieben, wo er nur noch 5 Tore schießt, aber quasi jedes Spiel, jeden Wettkampf, jedes Training an sein Leistungsmaximum gehen muss, um sich zu behaupten? Und das ist total abhängig vom Spieler. Es ist abhängig von Zeitperioden. Es ist mal mehr, mal weniger. Jetzt Fall Tom Bischoff. Er war körperlich auch für seinen Jahrgang eher einer der Kleinen. Hat aber oben mitgespielt. Es hat bei ihm sehr gut funktioniert, weil er es körperlich auch einfach lange Zeit sehr gut weggesteckt hat. Dazu noch vom Kopf her jemand, der mit diesem Druck, soweit man es beurteilen konnte, eher gut klargekommen ist. Und für ihn war das scheinbar der richtige Weg. Und jetzt könnt ihr das ja für einen jahrgangsgleichen Spieler von ihm damals, der vielleicht leistungstechnisch genauso gut ist wie er, genau die falsche Entscheidung sein können. Also zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mit beiden so, hätte ja sein können, dass der eine total verkümmert. Da hatten wir es ja mit, also wie sind die wie sind die psychologischen Voraussetzungen bei den Kindern, dass sie mit, also was sind auch Leistungsmotive, ist Druck und irgendwie sich behaupten zu müssen, ist das was, das förderlich ist für den Spieler oder nicht, ist es ein Spieler mit einem guten Selbstkonzept, also mit viel Selbstbewusstsein, ja oder nein, und das genau zu beobachten. Heißt, diese Gedanken hat man sich damals schon gemacht und machen sich Breitensporttrainer, glaube ich, auch seit jeher, was quasi das Umfeld ist, das für den Spieler, und das ist ganz wichtig, für den Spieler und nicht für die Mannschaft am besten ist.
Gehe ich mit soweit? Jetzt hast du ja das obere Ende sozusagen der Nahrungskette der Fußballerischen beschrieben. Also was mache ich mit Leistungsträgern? Lass uns gleich mal mit am unteren Ende schauen. Also wie individualisiere ich? Und das ist ja naturgemäß, der Großteil der Trainer beschäftigt sich ja sozusagen mit denen, die Kindern, die noch nicht so weit sind, die irgendwie Probleme haben, den Ball zu stoppen. Oder also wie individualisiere ich eigentlich, wenn ich Kinder habe, die noch nicht so viel Fußball spielen können oder auch einfach nicht diese Voraussetzungen dafür haben. Bevor wir das aber machen, Sakko, lass mich einmal als kleinen Einschub aufzeigen, wie der DFB das bei seinen Stützpunkten handhabt, das Thema Individualisierung. Und die haben natürlich paradiesische Verhältnisse, wenn man sich das überlegt. Es sind ja meist 3 oder 4 Trainer montags bei den Trainingseinheiten. Und diese wiederum trainieren natürlich mit einem relativ homogenen Leistungsniveau. Heißt, sie haben andere Voraussetzungen, das muss mal vorgeschoben werden. Was die aber auf jeden Fall erstmal machen, bevor die überhaupt das Inhaltliche sich anschauen, wie individualisieren wir, schauen die erstmal, wie ist denn eigentlich die Passung von Trainer zu Spieler. Ja, also bedeutet, sie schauen, welche Trainer, welche Trainerinnen passen denn zu den jeweiligen Spielern und wer sollte mit wem in welchem Zeitraum, kommen wir gleich dazu, eigentlich gemeinsam an individuellen Themen arbeiten. Ja, also die schauen erstmal, wer unserer gut ausgebildeten Trainer passt zu welchem Spieler oder zu welcher Spielergruppe, und dann wird da erstmal eine Passung gefunden. Und dann ist das, also diese Passung von Trainer zu Spieler, ist so dieser erste Schritt, den die gehen. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, wie schaffen wir es auch innerhalb des Trainerteams eine ideale Passung hinzubekommen, dass, wenn wir mit Spieler XY am Thema XY arbeiten, dass wir den da bestmöglich fördern. Ja, dass da halt vielleicht ein, so wie du es vorhin beschrieben hast, ein sehr, sehr impulsiver Trainer, vielleicht matcht er sehr gut noch mit einem Trainer, der sehr kumpelhaft unterwegs ist mit den Spielern, und die versuchen dann, einen richtigen Schlüssel hinzubekommen in der Zusammenstellung von diesem Trainerteam, was sich um einzelne Spieler kümmert. Das ist so der erste Schritt oder der zweite Schritt, den die auch gehen. Also immer erstmal von dem Personal ausgehen, Trainerpersonal, und was passt dann auf den Spieler. Und dann gehen die so vor, dass die mit verschiedenen Schwerpunktblöcken innerhalb der Saison arbeiten. Und das sind jeweils so 5 bis 7 Einheiten. Und nach jedem Schwerpunktblock, ich weiß jetzt nicht, was da die Themen sind, wahrscheinlich 1 gegen 1, irgendwelche Technikblöcke im Laufe der Saison. Nach jedem Block schließt sich dann eine Einheit oder mehrere Einheiten eine Individualisierungsphase an, wo diese Trainer eben mit den Spielern zusammenarbeiten an diesen individuellen Themen. Und was dann auch noch sehr spannend ist, was du natürlich auch nur leisten kannst, wenn du ein Umfeld hast, wo du viel Personal hast und viel Zeit auch ein Stück weit, ist, dass die für jede Individualisierungsphase, also nach 5 bis 7 Einheiten gibt es eben, sind ja diese Schwerpunktblöcke, und dann gibt es eine Individualisierungsphase, und in dieser Individualisierungsphase wird dann mit dem Talent drüber gesprochen, okay, was sind denn eigentlich die Lernziele für diese Phase, wo wir jetzt einzeln an deinen Stärken und Schwächen arbeiten. Und dann geht es wieder von vorne los, man überlegt sich, welcher Trainer passt zu welchem Spieler, welche Trainerteams passen zusammen, welchen Schwerpunktblock haben wir, welchen Individualisierungsblock haben wir, und dann geht es nochmal in diese Phase, wo wir sagen, okay, wir schauen nach individuellen Lernzielen innerhalb dieser Individualisierungsphasen. Das ist quasi, wie der DFB das angeht, was sehr, sehr in Anführungszeichen kompliziert ist, beziehungsweise sehr aufwendig. Das kann man natürlich nicht leisten als normaler Breitensportverein oder als normaler Verein. Ich finde aber trotzdem, dass man so ein paar Sachen auf jeden Fall mal mitnehmen kann. Auch ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe, gerade bei Kindern und gerade bei sensiblen Kindern, sich auch mal zu überlegen, wer spricht denn eigentlich mit welchen Kindern im Training oder wer coacht denn welche Kinder? Also vielleicht habe ich also angenommen, ich habe ein Trainerteam von 3 engagierten Vätern, dann werde ich ja immer unterschiedliche Zuneigungen beziehungsweise Passungen haben. Dem einen Trainer höre ich lieber zu als dem anderen. Da sind Kinder ja auch relativ klar, das können die ja ganz oft nicht verstecken, sondern die sagen halt, ja, ich höre dir nicht zu oder ich mag dich nicht und gehen dann zum anderen Trainer, dass man da vielleicht so ein bisschen drauf achtet, auch beim Thema Coaching oder bei der Gruppenzusammenstellung, wer kann denn mit wem eigentlich? Das wäre sowas, das ich mir vorstellen könnte, dass man am unteren Ende übernehmen könnte von der Idealausführung ein Stück weit, wie es der DFB jetzt macht.
Ja, das ist auch ein Punkt, also diese Verteilung eigentlich von Rollen innerhalb des Trainerteams. So oft ist es dann eher Zufall, also vor allem im Breitensport. Es macht halt ein Trainer mit seinem Kumpel und die sind dann so, wie sie sind. Und jetzt hast du aber im Zweifelsfall genau das, also zwei Typen, die sehr ähnlich sind. Irgendwie laut, extrovertiert, direkt. Und das ist dann ein Problem für all diejenigen Spieler, die etwas anderes bräuchten. Und da finde ich es eigentlich schön, wenn man sich im Trainerteam auch überlegt, welche Rollen nehmen wir hier eigentlich ein. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ja es ein riesiger Unterschied ist, ob du in der Cheftrainerrolle oder in der Co-Trainerrolle bist. Also von dem, was du auch sein kannst für die Spielerinnen und Spieler. Als Co-Trainer eine Beziehung aufzubauen, die irgendwie positiver ist, von der Grundkonnotation quasi, zu sagen, ich bin nicht derjenige, der dich am Wochenende auswechselt, ich bin nicht derjenige, der dich sofort kritisiert für den Fehler, sondern in meiner Rolle als Co-Trainer bin ich derjenige, der auch danach guckt, dass es dir gut geht und der ein offenes Ohr für dich hat und auf dich zukommt, wenn ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Das ist eine Rolle, die der Cheftrainer nur schwer einnehmen kann, weil er quasi in dem einen Moment ja der total fürsorgliche und wie geht's dir ist und 2 Minuten später aber sagt, du wirst jetzt nicht spielen oder du fährst nicht mit oder was auch immer. Dieses unklare Bild dann, das vor allem Kinder haben, das ist dann schwer und deswegen finde ich eine Rollenverteilung sehr, sehr wichtig und hatten wir früher eigentlich auch immer so gelebt. Also zu sagen, achte mal drauf, dass wenn der Cheftrainer irgendwie zu hart ist, vielleicht auch aus seiner Emotion heraus, dass man selber dann in der Rolle als Co-Trainer darauf achtet, dass man die Mannschaft da emotional irgendwo wieder auffängt. Und das war ein schönes Zusammenspiel irgendwie von verschiedenen Faktoren. Aber da muss ich auch dann eben meine Rollensouveränität wahren. Ich muss erstmal wissen, um was das geht. Mir fällt dazu ein, wir hatten mal bei einem Verein Trainerrollen definiert und da ging es darum, hey, wir wollen sowas wie eine Trainingsatmosphäre schaffen auf dem Platz. Also, dass die Kids, die dann herkommen ins Training, das ist Breitensport, dass die halt wissen, wenn Training ist, dann geben wir Vollgas. Weil ganz viele Trainer beschweren sich ja darüber, dass es irgendwie so vor sich hin plätschert, da welche dabei sind, die irgendwie keine Lust haben und viel selbstverschuldete Probleme auch, wenn man so von außen drauf kommt, warum das so ist. Aber da war es so, dass wir gesagt haben, in jedem Trainerteam, das es gibt im Verein, soll es einen Trainer geben, der für Stimmung verantwortlich ist. Der hat keine Coaching-Aufgabe, nichts. Der achtet nur darauf, dass die Spieler schnell loslaufen, in die Zweikämpfe gehen, schnell umschalten, einfach in jeder Aktion so wach sind und gedanklich dabei sind. Und das war seine einzige Rolle. Und das fand ich cool, weil sowas fehlt ja häufig. Heißt, dass du einen hast, der dich auf Spannung bringt und auf Spannung hält. Und dann der Cheftrainer, in Anführungszeichen, derjenige ist, der auf Inhalte gucken kann. Und nicht so diese Rollen ineinander verschwimmen, dass der dann alles machen muss. So ein bisschen so NFL-mäßig mit Special Teams ja auch. Also zu sagen, Trainer, die ganz, ganz klare Aufgaben haben. Da fällt mir auch dieser NFL-Coach ein, der die Aufgabe hatte, den Cheftrainer vom Spielfeldrand wegzuziehen. Wenn der Richter quasi da vorbeigelaufen ist, da gibt es ja dieses geile Video, wo der sie an der Hüfte packt und einfach immer zurückzieht, weil sonst die Mannschaft Strafen bekommen hat. Das ist eine klare Rolle, die einen super wichtigen Teil für den Mannschaftserfolg hat.
Das ist, wie ja schon gesagt, der obere Teil der Nahrungskette oder der Entwicklungskette. Lass uns mal auf den anderen Bereich gucken. Wie gehen wir denn das Thema Individualisierung an, wenn Fußball auch klar eine Rolle spielt, aber halt nicht die größte? Sowohl was das Wollen als auch das Können angeht. Also klassische Breitensport Situation irgendwie Freitagabends 17 bis 18.30 Uhr F-Jugend, E-Jugend-Training mit 20, 25 Kindern. Wie können wir da eine Individualisierung gewährleisten für den einzelnen Spieler, ohne jetzt mit einem Special-Team-Coach zu arbeiten, ohne jetzt irgendwelche Passungen sich zu überlegen, wer coacht wen wann. Was hast du da für Ideen bzw. Ansätze, um eine Individualisierung hinzubekommen?
Ich glaube, im Kern ist es trotzdem ähnlich. Also zu sagen, wir brauchen eine Form von Betreuungsschlüssel, die das zulässt, dass ich überhaupt mit einzelnen Spielern irgendwie Zeit haben kann. Bedeutet, wenn ich alleine bin mit 20 F-Jugendlichen, dann ist das alles einfach nur Schadensbegrenzung. Und ich hoffe, dass da niemand stirbt, jeden Freitag im Training oder anfängt zu heulen. Oder die Spaß irgendwie am Sport verliert. Das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Heißt, für mich wäre das oberste Ziel, erstmal zu sagen, okay, wie bekomme ich es hin, dass ich Kapazitäten bei mir frei räume, als derjenige, der vielleicht fachlich am besten ausgebildet ist und diese Rolle innerhalb der Individualisierung erst einnehmen kann, zu sagen, ich gucke drauf, wie ich es besser machen kann mit Spielern. Da wäre eben dann jetzt hier der erste Schritt zu sagen, okay, ich brauche jeden Freitag zwei Eltern, die auf dem Platz stehen und Schuhe binden und Tränen trocknen. Hier ist ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, eine Doodle-Liste oder eine Excel-Tabelle oder was, ihr tragt euch bitte ein. Jeder muss drinstehen zweimal, das ist der Plan für die nächsten 3 Monate. Wenn ihr nicht könnt, für Ersatz sorgen. Wenn weniger als 2 eingetragen sind oder da sind, dann muss das Training ausfallen. Da leiden alle drunter, weil ich kann es alleine nicht gewährleisten. Da habe ich zumindest die Verantwortung nochmal an die Eltern weitergegeben. Und jetzt bin ich ja erst in der Situation, dass, wenn ich 2 Spielfelder habe und die da spielen, dass ich mich jetzt rausnehmen kann aus der reinen Betreuung und Gewährleistung von einer Unfallfreiheit im Training. Und jetzt dann mit den Kids auch zu sprechen, ihnen Hinweise zu geben, zu beobachten aber auch. Und jetzt auch bei, also kann's nicht so gut und willst nicht so richtig, sind ja auch auf 2 Sachen, die so miteinander einhergehen. Also es ein bisschen so ein Henne-Ei-Thema auch, was war zuerst da? Also der konnte nicht so gut kicken und hat deswegen auch nicht so viel Spaß, weil er natürlich weniger Erfolg hat, oder er hat noch nie so richtig Bock gehabt und deswegen hat er sich nie so angestrengt, dass er sich so entwickelt hat. Ist aber auch egal, weil das Ergebnis ist das gleiche. Aber da herauszufinden, wie können wir welche Seite der Gleichung ein bisschen beeinflussen. Also wenn er keine Lust hat, herauszufinden, was Dinge sind, auf die er Lust hat, oder sie, was Momente sind im Training, wo er sich benachteiligt fühlt, unfair behandelt fühlt und dass sich ein aufrichtiges Gespräch auch mit einem 8-Jährigen führen kann, um herauszufinden, wie ich besser mit ihm umgehen kann, dass er nächstes Mal mehr Spaß hat. Und wenn er mehr Spaß am Sport und am Spiel hat, dann wird er im besten Fall in seiner Freizeit mehr mit dem Ball machen und das wird dafür sorgen, dass er besser wird. Mehr Einfluss kann ich nicht nehmen mit, wie du es vorhin beschrieben hast, einmal 90, maximal zweimal 90 Minuten in der Woche. Da bin ich nicht jedes Mal da, er ist auf jeden Fall nicht jedes Mal da. Heißt, in Summe haben wir halt nur 25 Einheiten, vielleicht übers Jahr 90 Minuten. Das ist sehr begrenzter Spielraum, in dem ich Auswirkungen oder einen Impact erzielen kann. Genau, aber so würde ich es auf der Ebene machen.
Wie siehst du das Organisationsthema bei so einem breiten Sportverein, bei einem normalen Fußballverein, wir sprechen ja immer sonst von der Spitze, das sind ja viel, viel weniger. Wie kann ich da der Individualisierung oder dem Individualisierungsgedanken gerecht werden in meiner Organisation beim Training? Also Thema Übungsauswahl, Thema Methodik, wie ich da rangehe?
Ich glaube, generell unserem allgemeinen Motto treu zu bleiben, je kleiner, desto besser. Und da zu sagen, kleine Spielformen helfen mir viel besser und schneller auch erkennen zu können, auch als Trainer, der da wenig Erfahrung hat oder weniger Erfahrung im Zweifelsfall als jemand im Leistungszentrum, dazu erkennen, worauf es jetzt ankommt, bei dem jeweiligen Spieler oder der jeweiligen Spielerin. Heißt, wenn ich ein 1 gegen 1 spiele, dann werden Probleme viel eklatanter sichtbar, als wenn ich ein 10 gegen 10 Spiele, wo der Spieler eben nur alle 6 Minuten am Ball ist und da vielleicht mit einem Kontakt wieder zurückklatschen lässt. Und da etwas zu erkennen mit einem echten Mehrwert, das ist, glaube ich, ja, super schwer. Bedeutet, wenn wir individualisieren wollen und Spieler individuell besser machen wollen, dann müssen wir auch gewährleisten, dass sie individuell viel am Ball sind. Weil alle Bewegungen ohne Ball, die können sie auch noch in der U19 lernen. Also, du hast angefangen mit dem Jerome Boateng-Zitat. Also, wenn man ihm als damals, keine Ahnung, 28-jährigem Profifußballer noch erklären kann, wie er ohne Ball verteidigt, da mache ich mir bei einem 14-jährigen Jungen, der zweimal die Woche auf dem Platz steht, definitiv keine Sorgen, dass wir da etwas verpasst haben beim Thema ohne Ball. Aber die Dinge mit Ball, die beruhen eben auch auf Erfahrung und für Erfahrung muss ich viele Aktionen haben.
Jetzt steht bei mir in der Liste noch Erfahrungswerte Großfeld aktiven Bereich. Das würde ich gerne rauslassen, weil ich glaube, das hast du jetzt gerade sehr gut zusammengefasst mit deinem letzten Satz, dass wenn Jerome Boateng gecoacht werden kann im Großfeld oder im aktiven Bereich, dann geht es auch noch bei kleineren Leuten beziehungsweise kleineren Kindern und Menschen. Mich würde aber tatsächlich interessieren, was du als Hörer oder als Hörerin über dieses Thema denkst. Also schreib uns da gerne, gib uns da gerne Feedback zu diesem Thema, sei es, wenn du über Spotify hörst, in die Kommentare rein oder schickt uns eine E-Mail, ihr schreibt uns bei Social Media, kommentiert unter dem YouTube-Video, das zu dem Podcast rauskommt, wo auch immer. Sehr, sehr gerne da euer Feedback, wie ihr das Thema Individualisierung angeht. Und Sakko, ich würde gern mit den, ich habe jetzt 4 Takeaways, habe ich mir mal aufgeschrieben, Sachen, die ich jetzt behalten habe aus den knapp 26 Minuten. Und zwar ist das erste, das Thema Individualtraining, das hast du schön beschrieben, Individualtraining bedeutet nichts anderes als das Zahlenverhältnis und Individualisierung ist der Fokus auf einzelne Spieler. Weil das immer ganz, ganz oft vermischt wird, finde ich das eine sehr gute Einordnung. Also Individualtraining bedeutet nichts anderes als das Zahlenverhältnis und Individualisierung ist der Fokus auf den einzelnen Spieler beziehungsweise die einzelne Spielerin. Das war das Erste, was ich mitgenommen habe. Wenn ich als zweiten Punkt, wenn ich vom Leistungsniveau her sehr hoch unterwegs bin, ja, wir hatten das Thema Tom Bischoff, dann ist es völlig in Ordnung zu variieren und auch mal größere Herausforderungen den Spielern, Spielerinnen mit auf den Weg zu geben. Wichtig ist dann aber auch immer wieder zu gucken, okay, funktioniert das dann auch? Also da muss ich dann quasi schon auch begleiten und kann nicht einfach nur sagen, ja, dem ist geholfen oder ihr ist geholfen, wenn ich sie nach oben ziehe, sondern ich muss gucken, passt es dann wirklich auch? Und wenn ich natürlich so ein Idealbeispiel habe wie Tom Bischoff, der wahrscheinlich in jedem Kontext Profi geworden wäre, einfach von seiner ja, Ausführung, wie er war, wie er ist, dann ist es relativ einfach. Aber Leistungsniveau hoch, dann durchaus variieren, auch was die Anforderungen angeht und dann aber auch darauf achten, passt es oder passt es nicht. Dann das Dritte, was ich mitnehme von dieser Folge, ist dieses Thema Passung von Trainer und Spieler beachten. Ja, auch das ist so ein bisschen ein Luxusthema. Klar, wenn ich 3-4 Bambini-Trainer, 3-4 F-Jugend-Trainer habe, dann geht es vielleicht ganz oft auch da manchmal, auch im Breitensportverein, aber so wie beim DFB jetzt gerade beschrieben von mir, mal zu gucken, vielleicht gar nicht rein vom sportlich-inhaltlichen, sondern einfach vom zwischenmenschlichen. Wer kann mit wem gut? Welcher Spieler braucht welche Ansprache? Und da einfach zu schauen, wie ist denn die Passung von Trainer zu Spieler? Und deine letzte Ausführung, Sakko, die ich mitnehme, Punkt Nummer 4. Je kleiner, desto besser. Also kleine Spielformen bedeuten mehr Ballkontakte. Mehr Ballkontakte bedeuten passendere oder individuellere Erkenntnisse. Und das wiederum kann zu einem passenderen Coaching führen, was dann dem einzelnen Spieler zugutekommt. Hast du noch irgendwie einen Punkt, den du da ergänzen möchtest?
Nee, außer die Ergänzung zu diesem Passung beim Trainerteam. Ich glaube, eine Sensibilisierung zu schaffen bei sich, egal auf welchem Leistungsniveau ich bin, wie ist unser Trainerteam von den Typen zusammengestellt und wenn ich jetzt mein Kader anschaue, sind da Kids, die durch diese Charaktereigenschaften der Trainer durchs Raster fallen. Also zwei super harte, strenge Trainer ist ja jetzt ein sensibler oder sensible Spieler dabei, wo wir sagen, hey, das sind die, die es eigentlich am härtesten abbekommen dadurch und für die das Umfeld, das wir geschaffen haben, am wenigsten passt. Und dazu sagen, auf die müssen wir besonders achten oder wir ergänzen unser Trainerteam oder jemand aus unserem Trainerteam, das besteht, ändert seine Rolle, um eher ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und entsprechend gut entwickeln können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil im Breitensport heißt es nämlich nicht, wir sind nicht bei einer optimalen Förderung. Wäre schön, wenn nur in Anführungszeichen das die Konsequenz wäre, sondern da sind wir ja bei, ein Spieler hat 2 Jahre keinen Spaß mehr, weil das Trainerteam überhaupt nicht zu ihm passt und er hört dann einfach auf. Und das kann keiner wollen.
Ja, das ist der Worst Case. Worst Case. Der Best Case ist, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teil den gerne über alle Kanäle, die du als Hörerin oder als Hörer nutzt, also sei es bei WhatsApp schicken oder mit anderen Leuten einfach drüber sprechen. Jede Woche gibt es hier neue Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo auch immer. Freuen wir uns und Sakko, ich hätte gesagt, wir machen Deckel drauf und hören uns nächste Woche zu einem neuen spannenden Thema.
Bis dahin, Josh.